Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bully Special auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Julius Eid. Wie immer darf ich euch zur Vorschau auf den nächsten Bundesligaspieltag begrüßen. Dieses Mal ist es der 10. Bundesligaspieltag der Bundesliga-Saison 2022-2023. Und diese Woche wollen wir vor allem mal auf Bayer Leverkusen blicken. In der letzten Woche hätte sich das auch schon angeboten, denn da gab es den Trainerwechsel bei der Werkself. Aber wir haben ja so ein bisschen das Topspiel zwischen Bayern und Dortmund da im Fokus gehabt und deswegen mussten wir noch eine Woche warten, um jetzt ein bisschen ausführlicher über die Leverkusener, über die bisherige Saison und über den neuen Trainer zu sprechen. Und das wollen wir heute tun mit meinem Vorgänger in diesem Format als Moderator. In grauer Vorzeit hat Kevin Scheuren dieses Format moderiert, ist jetzt unter anderem auch bei Starting Grid weiterhin zu hören auf meinsportpodcast.de und macht ja sowieso Sinn, dass wir, um über Alonso zu sprechen, einen echten Formel-1-Experten hier haben. Hallo Kevin.
Ja, schöne Einleitung. Ach, schön mal wieder hier zu sein. Ich wünschte, es wäre erfreulicher. Mein erster Besuch seit langem hier im Bully Special.
Ja, wenn alles wie normal läuft und wir so Schwerpunkte setzen, dann läuft Leverkusen auch oft so ein bisschen unterm Radar. Deswegen, einerseits schade, andererseits haben sie dir vielleicht den Weg zurück ins Format auch so ein bisschen geebnet, weil eben so viel Gesprächsbedarf nach 9 Spieltagen schon da ist. Können wir ja auch direkt mal ganz kurz nochmal zusammenfassen, einfach mit dem Tabellenstand. Der ist gerade Platz 15, heißt nur einen Platz vor dem Relegationsplatz mit 2 Punkten vor den Schalkern, die man ja auch am vergangenen Wochenende besiegen konnte. Erst 2 Siegen in dieser Saison, insgesamt auch nur 8 Punkte gesammelt. Damit natürlich weit unter dem, was man vor der Saison erwartet hat, war ja eigentlich auch ein Sommer, wo es viel Lob für die Arbeit bei Bayer gab, für die Vertragsverlängerung unter anderem mit Patrick Schick, wie vielleicht für manche sogar überraschend kam. Und man hat immer so ein bisschen munkeln gehört, jetzt geht Seoane mit einer guten Mannschaft in die zweite Saison. Das ist vielleicht unser kleiner Geheimfavorit, um die Meisterschaft mitzuspielen. Und dann kam es ja ganz anders. Deswegen würde ich gerne auch mit dir nochmal da wirklich anfangen. Fragen, wie hast du denn diesen Sommer wahrgenommen? War das eher eine Außenwahrnehmung, dass man gesagt hat, Mensch, da läuft alles top und du hast schon so ein bisschen gedacht, Mensch, da läuft nicht alles top? Oder ist das auch eine Wahrnehmung, die da im Umfeld bei den Fans eigentlich so war?
Nein, also ich kann das ja ganz offen sagen. Ich habe Bayer Leverkusen auch als deutschen Meister der Saison 2022-23 gesehen. Völlig ohne Verblendung, weil ich auch der Meinung war, dass genau die Stärken, die du gerade rausgestellt hast, den Kader zusammenzuhalten, den Trainer bei der Entwicklung weiter zuzusehen, wie er die Mannschaft aufbaut, wie die Basis letzte Saison gelegt wurde, dass man das wirklich ummünzen kann, weil eben klar ist, in anderen Vereinen ist Umbruch. Ja? Bei Bayern München muss man Lewandowski erstmal ersetzen. Das haben sie jetzt ein bisschen besser geschafft, als ich selber dachte, aber gut, ne, warum soll man das nicht denken? Bei Borussia Dortmund auch neue Zeitrechnung mit Edin Terzic, dann die Krankheit von Sebastian Haller, der Ersatz Anthony Modest. Also das sind alles so Faktoren gewesen. Auch Leipzig habe ich bei weitem nicht so sicher oben gesehen. Am Anfang war es noch Tedesco, jetzt ist es Rose. Aber ich dachte halt, das ist doch genau das, was wir seit Jahren mal wollten. Wir haben alle Spieler gehalten. Die letzte Rückrunde war herausragend gut. Es hat super viel Spaß gemacht, der Mannschaft zuzusehen. Das Trainingslager war super, das haben alle gelobt und ja, dann kam der Saisonstart und dann kam plötzlich alles anders. Die Leichtigkeit war weg, wirkte blockiert, es wirkte nicht so spielerisch kraftvoll und enthusiastisch wie noch zum Ende der letzten Saison. Und du denkst dir erst so, ja, okay, komm, ist ein schwieriger Start, muss sich jeder wieder reinfuchsen erstmal. Aber dann ging das immer weiter und ja, das mündete dann in der Entlassung von Gerardo Seoane, die mir sehr weh tat, muss ich sagen, weil ich den super finde, als Trainer, als Mensch und die Entwicklung von Bayer Leverkusen habe ich so auf keinen Fall vorhergesehen und ist ja dadurch halt umso trauriger für mich als Fan.
Bevor wir da vielleicht auf einzelne Aspekte gucken, wirklich direkt mal die Nachfrage, kannst du dir oder hast du dir schon erklären können, woran es am Ende gelegen hat, dass man da so mit der Einschätzung daneben lag?
Nee, weiß ich nicht. Also inwiefern meinst du das? Weil die Einschätzung, die war ja nicht falsch, glaube ich. Also ist ja jetzt nicht so, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung Bayer Leverkusen jetzt gar nicht vorgekommen ist, als jemand, du hast ja schon gesagt, es gab ja einige, die gesagt haben, es ist ein Geheimfavorit.
Nee, ich meine auch mit der öffentlichen Wahrnehmung, also nicht nur deine Wahrnehmung, die dann vielleicht falsch war, sondern ich meine, dass man ja auch von außen drauf geguckt hat und Bayer viel zugetraut hat, ich auch Bayer viel zugetraut habe, ja. Und dass es dann am Ende so anders kam. Wo waren da die Knackpunkte? Wo hat man vielleicht auch eben von außen, und wie gesagt, nicht du, sondern alle zusammen, wo hat man vielleicht falsch gelegen? War das ein am Ende falsches Vertrauen in die Arbeit von Seoane, der das vielleicht dann doch eben auf dem Niveau in der Liga erst ein Jahr nachweisen konnte? Lag man bei der Einschätzung von gewissen Spielerqualitäten falsch? Oder was ist da so ein Punkt, den du herausheben würdest, wo du sagen würdest, das hat überhaupt nicht geklappt im Gegensatz zu dem, was man erwartet hat?
Also ich sag mal, ist ein bisschen komplex. Ich weigere mich dagegen zu sagen, okay, es gibt jetzt dieses eine Element, wo man sagen kann, das war eine komplette Fehleinschätzung, weil die Spieler ja bekannt waren. Also sicherlich ist ein Grund gewesen, dass Seoane ein bisschen was verändern wollte, das Spiel anpassen wollte, um weniger ausrechenbar zu sein. Das bedeutet, es sollte eine schnellere Überbrückung des Zentrums geben. Das war letztes Jahr noch anders. Da hat man sehr viel aus dem Zentrum gespielt, aber jetzt sollte das halt schneller überbrückt werden. Also die Verteidiger müssen das halt schneller überbrücken, so viele Durchlassaktionen. Und das hat am Anfang einfach nicht funktioniert. Du hast hier viele Kontertore gefangen und vielleicht ist das die Fehleinschätzung gewesen, dass man was hätte anders machen wollen, obwohl man es nicht hätte machen müssen, sage ich mal, weil das davor ganz gut funktioniert hat. Aber dann gibt es das gar nicht, dass von außen jetzt eine Fehleinschätzung reinkam, weil da einfach die Basis so gut war, dass ich gesagt hätte, okay, da gibt es jetzt auch keinen Grund, daran groß zu zweifeln. Also wenn du Spieler wie Diaby, Schick, Wirtz halten kannst und dann noch einen talentierten weiteren Spieler wie Logic dazu holst, dann ist das doch eigentlich gut. Also dann würde man ja meinen, gerade mit den Ambitionen, die man haben sollte als Champions League-Teilnehmer und als Mannschaft mit so viel Potenzial, dass sollte ja funktionieren. Also da gibt es jetzt nichts, wo ich sagen würde, da waren Leute zu verblendet, sondern das war die realistische Annahmesituation in Leverkusen. Und ja, was dann schief lief, war einfach, dass man in so eine Spirale gekommen ist, die nicht zu erklären ist, mit eigentlich gar nicht sportlich so schlechten Leistungen, aber einer dicken Ergebniskrise, die dann zur Kopfkrise wurde.
Das ist halt genau der Punkt irgendwie auch bei dieser Ursachensuche, wir haben auch schon über Leipzig geredet, wir haben auch schon über Bochum geredet hier. Und was ich halt wirklich, gerade auch bei Leipzig, wo ich dann doch immer manchmal noch zumindest von der spielerischen Qualität ähnliche oder Vergleiche ziehen würde, und mit Tedesco hat es ja auch gut geklappt in der letzten Saison, ich finde es halt immer wahnsinnig spannend, wenn sich bei Fußballmannschaften wirklich so etwas entwickelt, wo man das Gefühl hat, es ist eigentlich egal, die kommen da nicht mehr raus, bis der Trainer weg ist, obwohl es weder für mich wahnsinnig viel Sinn macht, dass Profis gegen einen Trainer spielen, gerade in Champions-League-Auftritten oder sonst was, wo man ja schon auch Eigenmotivation haben sollte, noch macht das ja irgendwie auch in diesem Fall von Bayer Sinn, wo man ja durchaus das Gefühl hatte, dass die Mannschaft mit dem Trainer zumindest menschlich noch sehr zufrieden war, auch beim Abschied. Deswegen finde ich es immer so ein bisschen, ja, frage ich einfach jedes Mal nach, auch wenn es jetzt jeder sagen musste, ich weiß es auch nicht genau, aber ich finde das sehr interessant, wie so eine Spirale dann wirklich entstehen können. Du hast es schon gesagt, bei Leverkusen würdest du auch sagen, das war der Fall, dass es eher so eine dieser unerklärlichen Negativspiralen war.
Definitiv, weil ich glaube nicht, dass die Mannschaft jemals gegen den Trainer gespielt hat. Das war in Leverkusen teilweise schon ganz anders. Also ich erinnere mich an Abgänge von Robin Dutt, Roger Schmidt, auch Sami Hyypiä, wo am Ende klar war, die Mannschaft will ihn weghaben. Aber ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass die Mannschaft ihn weghaben wollte. Ganz im Gegenteil, es gab ja dieses Spiel gegen Atletico Madrid, was wir 2-0 gewonnen haben. Das war das beste Saisonspiel. Und dann gibt es dieses Kontertor, Diaby macht das Tor und Asmoun steht neben Seoane in den Arm, so nach dem Motto, guck, wir schaffen das. So, und kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Da hast du wirklich gemerkt, dass da eine Einheit ist. Und man hat es auch bei allen Beteiligten gemerkt, bei Fans, bei Verantwortlichen, bei den Spielern. Also so eine emotionale Verabschiedung untereinander, auch Seoane selber, der auch in seinem Abschiedspost noch von meiner Mannschaft gesprochen hat. Und das war, glaube ich, auch die Trainerentlassung, wo es am wenigsten Murren gab. Es gab keine Seoane-Rausrufe oder so von den Tribünen. Im Gegenteil, ich glaube, alle hatten die Hoffnung, dass wir es mit ihm packen, weil es einfach eine herausragende Persönlichkeit ist. Und das, was jetzt so im Nachhinein kam, wo ich mir denke, das ist halt so Mediengewäsch, Letztes Jahr wurde noch gelobt, dass er 6 Sprachen spricht und damit alle glücklich machen kann in der Kabine. Und dieses Jahr war es ein Problem auf einmal. So, das wird dann so als Grund rangenommen. So, plötzlich läuft das nicht mehr, weil er 6 Sprachen spricht, so, und weil er sie nicht unter Kontrolle hat. Und das stimmt einfach nicht. Ich glaube, wenn man sich die Spiele von Bayer Leverkusen mal wirklich dezidiert anschaut, dann hast du im Grunde genommen nur 2, vielleicht 3 Totalausfälle diese Saison. Das war gegen Hoffenheim, das war wirklich furchtbar. Dann das Spiel bei Hertha BSC, das war auch wirklich nicht gut. Und das Spiel in Brügge. Obwohl man immer sagen muss, Chancen hatten wir immer. Ja, also Chancen hatten wir immer. Es war nie so, dass man keine Torchancen, keine Torschüsse oder sowas hatte, sondern diese Effizienz, die dann teilweise letztes Jahr echt gut war, die ist komplett abhanden gekommen. Spieler wie Patrick Schick sind vom Kopf, die sind einfach zu verkopft. Und das meinte ich halt so oft, das kennen wir doch aus dem normalen Leben auch. Wenn du eine Phase hast, wo es nicht läuft für dich, erst denkst du so, ja, wird schon besser. Die Leute sagen dir auch von außen, wird schon besser. Du hast es doch nicht so im Kopf, es ist mehr im Herzen, du musst es emotional lösen. Und je mehr die Sorgen nach oben steigen in deinem Körper, je mehr sie in den Kopf kommen, desto schwieriger wird es, da rauszukommen, weil dann denkst du, du kannst es wirklich nicht. Und ich glaube auch, dass dieses Spiel gegen Schalke möglich gewesen wäre mit Gerardo Seoane. Ich habe nur Sorge gehabt, dass Seoane, der in seiner ganzen Trainerkarriere nur Erfolg hatte und noch keine Krise wirklich, wirklich gemeistert hat, dass das Problem werden könnte am Ende des Tages. Und es war auch immer wichtig, mir zu sagen oder auch öffentlich zu sagen, es ging mir nie darum, dass Gerardo Seoane entlassen werden muss, sondern es geht immer darum, hat man diesen Glauben daran, dass das funktionieren kann mit dem Trainer, der einfach noch nicht diese Erfahrung hat. Und da hatte ich immer so ein bisschen Zweifel, nicht weil ich an seiner Fähigkeit gezweifelt habe, sondern weil ich daran gezweifelt habe, dass Bayer Leverkusen Abstiegskampf kann. Und gut, jetzt ist Xabi Alonso gekommen, ist jetzt auch kein erfahrener Abstiegskampftrainer, gar kein erfahrener Trainer. Aber ich glaube, wenn du diese Kopfspirale einmal drin hast, und das hat man dann jetzt gestern gegen den FC Porto auch gesehen, da sind wir noch lange nicht raus, dann wird es unerklärlich, weil, wie gesagt, die Leistungen nie super, super schlecht waren, bis auf diese 2, 3 Spiele. Aber ja, die Tore haben gefehlt, und wenn die Tore fehlen, fehlen die Punkte, und dann stehst du da unten und kommst da nicht raus. Und das ist echt bitter gewesen, weil es einfach, ja, weil auch die Stimmung bei den Leuten noch lange nicht in die Richtung ging, Seoane muss ganz dringend weg. Klar, es gab die es sehr offensiv auch bei Twitter zum Beispiel gepostet haben, und das ist immer noch, musst du immer so ein bisschen unterscheiden. Aber insgesamt war da noch sehr viel Kredit für Gerardo Seoane, und tut mir immer noch leid, dass es nicht geklappt hat. Aber ja, am Ende ist das blöd, wie man sagt, der Fußball. Und ich wünschte, es gibt so diesen einen Punkt, wo man sagen kann, okay, wenn man das jetzt ändert, dann wird es besser. Aber man hat ja gestern gegen Porto gesehen, da sind wir noch nicht. Und das macht es halt noch viel schwerer, dann über die Seoane-Zeit so zu sprechen, weil es einfach, ja, weil man sich einschätzen kann, woran es liegt.
Und was man auch anschließen muss bei den Performances, die du gerade als Negativbeispiele genannt hast, natürlich, dass Brügge weiterhin ohne Gegentor an der Tabellenspitze steht, also auch in diesem Jahr, dann, das wusste man zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht, aber gar nicht so dieser Außenseiter in der Gruppe ist, für den man ihn gehalten hat.
Ja. Entschuldigung, ich finde, spielerisch ist Brügge tatsächlich der Außenseiter. Es ist Mignolet. Also, was der rausholt, auch gegen Atletico gestern, also sorry, also das ist ja, dem kannst du ja alles entgegenschießen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass Brügge jetzt offensiv den herausragenden Fußball spielt. Also dieses Spiel in Brügge war halt schon genau das, was es war. Aber wenn Mignolet jetzt dieses Jahr meint, er müsste nochmal irgendwie komplett durchdrehen, also dann ist das ja gut für ihn. für uns ist es blöd. Aber du, ganz ehrlich, Champions League, damit habe ich abgehakt. Das ist vorbei. Und mir wäre es sogar lieber, wenn sie Vierter werden. Ich will auch keine Europa League spielen. Dafür muss sehr viel mehr Fokus auf die Bundesliga kommen. Und alles andere ist nur Ablenkung.
Dann würde ich gern nochmal kurz an Schick anschließen. Den hast du ja auch schon genannt. Das ist ja einer der Spieler, finde ich, ja, du hast es ja auch gut ausgeführt, wo ganz offensichtlich ist, dass der irgendwie noch nicht gut in die Saison gekommen ist, dass er da auch in der Form einfach dem letzten Jahr, in dem es ja richtig gut lief, schon seit der EM im Vorfeld und dann auch während der Saison für ihn, dass er dem so ein bisschen hin und her hinterherhängt. Diaby hat jetzt natürlich auch prominent gegen Schalke zugeschlagen, scheint wieder besser reinzukommen. Ist das vielleicht aber jetzt auch mit der Wirtsverletzung, die es ja weiterhin gibt, einer der Punkte, wo ich zumindest jetzt sagen würde, da lag ich vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen falsch, dass man halt in der Breite dann, wenn diese drei Spieler, die ich gerade genannt habe, Wirtz, Schick, Diaby, nicht so funktionieren, dann eben doch einen Schritt zurück macht, wenn man sich auf andere verlassen muss. Namentlich jetzt einfach mal, wenn dann wieder ein Demir bei, wenn Bellarabi im Fokus stehen, dass das vielleicht Spieler sind, die dann doch ein Regal unter den vorher genannten sind.
Also bei Demir bei würde ich dir widersprechen. Ich finde, der spielt diese Saison herausragend gut, geht voran, hat tolle Momente, ist er jetzt wirklich auf der Sechserposition angekommen für sich und das ist auch gut so. Es ist dann leider so gewesen, dass du neben der Wirtsverletzung eben noch Bellarabi und Adli hattest, die sich sehr früh verletzt haben. Das ist dann die zweite Garde gewesen für die Außenposition. Dann kam ja noch Callum Hudson-Odoi von Chelsea London. Oh, ich darf gar nicht Chelsea London sagen. Vom FC Chelsea.
Schneiden wir gleich.
Nö, lass das ruhig. Ja, und dann hast du natürlich, weil auch Bellarabi eigentlich einen ganz guten Saisonstart hatte, hast du natürlich das Problem, dass eben dann auch diese Erfahrung wegfällt von dem Karim Bellarabi. Nicht? Also sind ja dann doch sehr viele junge Spieler, die auch so ein bisschen geführt werden müssen. Deswegen ist ja auch Robert Andrich, finde ich, so wichtig. Und bei Patrick Schick ist ja ein ganz interessanter Stürmer. Der gilt ja seit jeher als riesiges Talent, gilt aber auch als jeher als sehr inkonstanter Spieler. Und ich habe immer gesagt, wenn Patrick Schick eine Saison komplett auf einem Level spielt wie Teile der letzten Saison vor seinen Verletzungen, weil er verletzt sich auch einmal im Jahr, meistens ein bisschen heftiger, dann kann er in eine Kategorie kommen, die als besonderer Stürmer gilt. Und da ist er leider nicht drin aktuell. Und das unterscheidet ihn auch von Weltklasse-Stürmern. Der wird er nie sein, aber ein sehr guter Stürmer, der kann er sein. Was er jetzt macht diese Saison, ist mehr für die Mannschaft zu arbeiten. Das geht natürlich ein bisschen unter, weil Stürmer werden an Toren gemessen. Aber was er an Wege macht, was er an Bälle verteilt, was, wenn er sich zurückfallen lässt, gestern gegen Porto hat man das ganz schön gesehen, zwischendrin war dann Diaby Stoßstürmer und Schick hat sich auf die Zehnerposition fallen lassen. Und dass es dann doof aussieht, wenn der Stürmer keine Tore schießt, plus seine Chancen dann vergibt, Elfmeter verschießt, das ist klar. Aber Patrick Schick ist auch unglaublich sensibel. Also das ist schwierig für ihn, für uns, für alle. Und jetzt gerade haben wir so ein bisschen den AS Rom Patrick Schick, leider, in der Phase, wo es nicht so ganz gut für ihn lief. Ich hoffe, dass er da rauskommt. Die Wirtsverletzung hast du angesprochen. Das ist natürlich ein Faktor, ja. Also diese kongeniale Art und Weise, wie Wirtz und Schick auch miteinander gespielt haben, das fehlt. Ich weigere mich aber vehement dagegen zu sagen, wir sind so abhängig von einem 19-20-Jährigen, dass kein anderer das auffangen kann. Da müssen dann andere auch in die Verantwortung rutschen. Und trotzdem fällt es halt auf, wenn so jemand wie Schick, der letztes Jahr so gut gescored hat, dieses Jahr einfach gar nicht zur Geltung kommt. Und es hat auch ein Kopfproblem. Das merkst du ihm auch an, finde ich. Bei ihm siehst du das auch an, dass es ein Kopfproblem ist. Und er braucht Tore, um wieder Leichtigkeit zu bekommen. Das ist generell das Thema Leichtigkeit in Leverkusen. Durch Tore und Erfolgserlebnisse kommt die auch wieder. Hat man ja gegen Schalke gesehen. Wenn sie sich da mal in so einen kleinen Rausch schießen, dann kann das auch mal wirklich zu einem 4-0 führen. Aber da fehlt einfach die Konstanz. Und das ist auch das große Problem von Patrick Schick in dem Fall leider.
Lass uns nochmal auf den neuen Trainer blicken. Da hast du ja eigentlich auch wirklich die perfekte Rampe gebaut für das, was ich das Interessanteste an diesem Trainerwechsel finde. Es kommt Xabi Alonso, der halt als Spieler ja, als Trainer allerdings noch gar keine Bundesliga-Erfahrung auch hatte. Und bei Seoane haben wir ja gerade schon drüber geredet. Okay, kann der überhaupt Krise? Wie ist das jetzt mit einem Verein, der nach 9 Spieltagen auf Platz 15 steht? Und ich glaube schon, der Reflex von vielen wäre da gewesen, zu sagen, okay, da brauchen wir erstmal jemanden, der sich in der Liga auskennt, der eine Mannschaft stabilisieren kann. Wir brauchen jetzt nicht unbedingt die nächste Vision direkt, sondern vor allen Dingen erstmal Soforthilfe. Und da gibt es ja immer so aktuelle Kandidaten und Namen, die genannt werden, gerade dann natürlich ganz prominent, vielleicht sogar ein Regal zu hoch für Leverkusen, mittlerweile nach seinen letzten Stationen Tuchel. Aber dann kam der Name Xabi Alonso und damit eben ein Trainer, der diese Bundesliga-Erfahrung noch nicht mitbringt, den man ja genauso wie bei Seoane auch nachsagen könnte, gut, Krise hat er einmal gehabt, da ist er abgestiegen in Spanien und ansonsten in der Bundesliga, gerade was Stabilisierung angeht, vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Bayern, eher durch die Liga gecruised als Spieler. Wie hast du das wahrgenommen, dass man da, oder wie findest du es generell erstmal, dass man sich für Alonso entschieden hat unter diesen Vorzeichen auch?
Ach, ich war vollkommen überrascht. Also mit dem Namen habe ich gar nicht gerechnet. Ich konnte es dann verstehen, weil es, glaube ich, gar nicht so verkehrt ist, einen Trainer zu holen, hinter dem sich die Spieler nicht verstecken können, was Erfolg angeht. Nicht als Trainer vielleicht, aber der halt in gestandenen Mannschaften gespielt hat, der auch einen wichtigen Stellenwert in diesen Mannschaften hatte, jemanden zu haben, der so eine Ausstrahlung hat. Ich glaube, das war dann auch ganz wichtig, so einen Trainer zu holen. Und du hast den anderen Namen angesprochen, Thomas Tuchel. Ich glaube, dass er der Wunschkandidat sicherlich gewesen wäre. Aber Thomas Tuchel kommt nicht mehr nach Leverkusen. Das hätte vor ein paar Jahren funktioniert, aber jetzt nicht mehr. Es wäre auch mein Wunschkandidat gewesen, von denen, die so auf dem Markt sind, weil der Rest, das ist halt, ja, also sei es drum. Als er dann kam, ich habe mir seine Pressekonferenz total imponiert, wie er neben Simon Rolfes saß. Rolfes kam mir da so wie so ein Geschäftsführerpraktikant vor und Alonso, der Weitgereiste und sprachlich auch versierte, der sich anstrengt, der sich reinhängt. Und trotzdem sind die Kritikpunkte, die ja schon da waren, auch innerhalb der Fanszene, berechtigt, dass der ja ein komplett unbeschriebenes Blatt ist. Und wir sind ja mit Sami Hyypiä ja auch schon mal am Ende dann grandios gescheitert mit so einem Trainerexperiment. Muss man abwarten. Auch er muss Krise können, weil er kommt in eine Krise und wir kommen so schnell nicht aus der Krise raus. Die nächsten Spiele werden da schon ein Indiz für sein, ob er das schafft. Und bis zur WM-Pause sozusagen muss man den Anschluss an einen einstelligen Tabellenplatz haben, weil sonst ist man da unten drin bis zum Saisonende. Und dann habe ich große Zweifel, erstens daran, dass Bayer Leverkusen Abstiegskampf kann mit dem Kader. Der Kader, ob die diese Tugenden, die es dann braucht im Abstiegskampf, in sich tragen, da habe ich meine Zweifel. Und ob Xabi Alonso dann der Richtige ist, die zu vermitteln, da glaube ich dann tatsächlich eher, dass wenn es hart auf hart kommt, man sogar nochmal einen Trainerwechsel machen würde. Ich glaube nicht, dass man mit Xabi Alonso in die zweite Liga gehen würde oder das bis zum bitteren Ende durchzieht. Aber soweit ist es ja zum Glück noch nicht. Er hat jetzt die Chance, bei Bayer Leverkusen in einem ruhigeren Umfeld sich zu entwickeln, in einer Top-Liga. Ich glaube, das tut ihm gut. Ich glaube, es ist auch gut, dass der mediale Impact sich jetzt erstmal auf ihn stößt und die Mannschaft so ein bisschen aus dem Fadenkreuz nimmt. Bin ich sonst eigentlich nicht der Fan von, aber in dem Fall finde ich es, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil er ein bisschen was abfangen kann. Das Spiel gegen Schalke war natürlich ein toller Einstand für ihn. Es war aber auch Schalke 04. Also ich möchte keinem Schalker zu nahe treten, aber die Mannschaft ist ja nicht Bundesliga-tauglich gewesen an dem Tag. Und das war dann ein in Anführungsstrichen leichtes Spiel. Jetzt gegen Porto, das war auch, die erste Halbzeit war super ordentlich. Machst du einen Elfmeter rein, bist du ein bisschen effizienter mit den Chancen, dann hast du ein anderes Spiel, dann gewinnst du das auch, glaube ich, weil das musst du nicht 0-3 verlieren, im Gegenteil. Aber jetzt halt am Samstag gegen Eintracht Frankfurt, einer Mannschaft, die auch was aufzuholen hat, die jetzt auch ein toughes Spiel in Tottenham hatte. Und da spielt dann so einer wie Lucas Alario, der natürlich wahrscheinlich mit der Extraportion Motivation gegen Leverkusen spielen wird, wenn Oliver Glasner ihn spielen lässt. Und wenn du das dann verlierst, dann ist Wolfsburg. Das sind jetzt zwei Spiele, wo du eine Richtung vorgeben kannst für die Zeit mit Xabi Alonso. Entweder geht das jetzt gut, du holst 6 Punkte aus den Spielen und dann kannst du wirklich so diese Dynamik entwickeln, oder aber du spielst weiter sehr verkopft, wovon ich einfach ausgehe, und verlierst gleichzeitig auch. Dann ist der Trainereffekt einfach weg und dann kommen auch schon die ersten Fragen. Kann er das überhaupt? Ist das der Richtige? Ich glaube, das könnte dann sogar ganz schnell gehen. Muss man abwarten. Ich traue es ihm zu. Ich traue es ihm wirklich zu. Ich finde, es ist ein herausragender Typ auch und ein Typ, der gerade ist. Das gefällt mir gut. Das ist kein Blender, glaube ich. Und es ist eine Chance für ihn. Es ist eine Chance für Bayer Leverkusen. Es ist auch eine Chance für die Bundesliga, so einen arrivierten Spieler auf der Trainerbank zu haben. Wir hatten das schon mit Hyypiä. Der hat uns einmal, glaube ich, in die Champions League geführt und einmal ist es dann gescheitert ich sag mal so, wenn Xabi Alonso den Klassenerhalt sichern kann, dann ist das schon mal gut. Und alles, was dann noch kommt, ist süßer Bonus.
Und süß natürlich auch ein gutes Stichwort. Er sieht sehr gut aus.
Das er ist ein schöner Mann. Er
ist wirklich ein schöner Mann. Er ist ein Gewinn für die ganze Bundesliga an dieser Front. Bevor wir ganz kurz auf das Frankfurt-Spiel blicken, würde ich gerne noch einmal nachhaken, weil ich das tatsächlich einfach sehr interessant finde. Du hast ja recht, auch tabellarisch. Man steht auf Platz 15, nur 2 Punkte vom Relegationsplatz nach 9 Spieltagen. Wenn die nächsten beiden Spiele nicht klappen, haben wir 11 Spieltage rum und man steht da ganz unten drin. Dann ist das eine schon eine ganz konkrete Gefahr da. Trotzdem, bis heute, bis ich mich mit dir unterhalten habe, war das in meinem Kopf bei Leverkusen überhaupt nicht präsent. Also wirklich eher immer noch im Kopf so gut, dann müssen sie wohl irgendwann den Trainerwechsel machen, damit sie dieses Mal blöderweise nur Euroleague schaffen. Aber ich höre da bei dir schon raus, du bist da vielleicht realistischer oder manche würden sagen pessimistischer. Möchtest du da vielleicht noch ein, zwei Worte zu sagen zu dem Thema?
Ich bin ängstlicher, muss ich sagen,
ja, gut, das
als viele andere. Wirklich. Ich habe große Angst um diesen Verein, wenn wir da unten drin bleiben. Weil ich nicht der Überzeugung bin, dass in diesem Verein Abstiegskampf gelebt werden kann. Und wir reden jetzt nicht mehr darüber, wie vor ein paar Jahren, als wir kurz mal irgendwo ein bisschen weiter unten waren und dann 13., 14. wurden oder so und Kai Havertz uns in Ingolstadt sozusagen gerettet hat. Das war noch nicht die akuteste Gefahr für Bayer Leverkusen in den letzten Jahren. Ich habe das sehr plakativ auf meinem Twitter-Channel Kevin-Scheuren geschrieben, dass das für mich die größte Gefahr ist, der Vereinsgeschichte abzusteigen. Dann kamen dann die Leute sagen, ja, aber 95, 96 und dann 02, 03. Ja, da ging es auch bis zum letzten Spieltag. Was aber noch dazu kommt ist, ich glaube, in beiden Situationen wäre man wieder hochgekommen. Und ich habe einfach die Angst, dass wenn sie jetzt runtergehen sollten, dass das Hochkommen für Bayer Leverkusen extrem schwer wird. Weil dann verändert sich was ganz Kolossales im Verein. Und ich bin der Meinung, sich blenden zu lassen von der Qualität des Kaders, weil man bekommt es ja auch von allen von außen gesagt, ja, mach dir doch keine Sorgen, ihr habt doch einen tollen Kader, das ist ein Champions-League-Kader. Ja, aber trotzdem stehen wir jetzt da, wo wir gerade stehen. Und ich würde mir wünschen, dass die Gewissheit bei den Leuten auch eintritt, dass wir Abstiegskampf spielen müssen, wenn es hart auf hart kommt. Und dass Leute das teilweise ignorieren, das verstehe ich einfach nicht. Weil es gibt ja Beispiele aus der Vergangenheit, dass selbst Vereine mit qualitativ hoher oder höherwertigen Kadern plötzlich da unten drin stehen und sich alle fragen, wie kann das denn passieren? Und dann ist das halt ein jahrelanger Prozess. Und das darf in Leverkusen auf keinen Fall passieren. Und deswegen bin ich lieber jetzt ein bisschen mahnender. Ich meine, so kennt man mich ja eigentlich eh, wenn es um Bayer Leverkusen geht. Aber jetzt auf eine andere Art und Weise, weil der Turnaround muss klar leistungstechnisch auf den Platz kommen, aber der Turnaround muss auch im Kopf kommen. Wir können jetzt nicht darüber sprechen, ja, wir wollen Top 4 spielen dieses Jahr noch, sondern der Kopf muss jetzt sein, ne, um die Formel 1-Analogie mal zu nutzen, wir wollen nicht in Q1 ausscheiden, ja, wir wollen in Q2 reinkommen und dann können wir vielleicht überlegen, noch in Q3 reinzukommen. Aber wir sind gerade Driver at risk. Ja? Wir sind gerade die Mannschaft, die droht in Q1 auszuscheiden. Und wir sind dann eben vielleicht der Mercedes aktuell, wo Leute sagen würden, ja, aber die Qualität ist doch da, aber warum kriegen sie es nicht hin? So, und das will ich nicht. Und deswegen sage ich jetzt lieber einmal Sinne mehr schärfen, sich eingestehen, dass es passieren kann. Dann ist man am Ende auch nicht so überrascht und kann dann noch mehr gemeinsam dagegen ankämpfen. Weil das wird es am Ende werden, wenn sich das nicht schnell ändert, nämlich Abstiegskampf.
Schnell ändern könnte es sich natürlich jetzt trotzdem mit dem neuen Trainer. Das ist auch schon angesprochen. Am nächsten Wochenende wartet das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Die sind Achter, spielen eine ziemlich typische Frankfurt-Saison, könnte man sagen. Gerade wenn man Fans da fragen würde, würde man es genauso hören, denn sie können einerseits berauschenden Fußball spielen und 4-0 Leipzig besiegen, auf der anderen Seite wie am letzten Wochenende 3-0 gegen den bis dahin sieglosen Tabellenletzten aus Bochum untergehen. Also da ist wieder einiges in beide Richtungen geboten. Man wünscht sich sicherlich bei der Eintracht, dass man da auch noch den einen Schritt weiter reinmacht, eben in die Euroleague-Plätze wieder, um sich da weiter zu festigen, wo man sich in den letzten Jahren hinbewegt hat. Also auch für die Eintracht im Moment eine wichtige Situation, wo jeder Punkt hilft. Deswegen natürlich auch an dich die Frage, was erwartest du dir da für ein Spiel jetzt?
Ah, ein furchtbares. Ich glaube, das wird, weil beide Mannschaften gerade in so einer Phase sind, wo nicht so wirklich klar ist, wo es mental hingeht für die, auch leistungstechnisch nicht. Und deswegen erwarte ich wirklich kein Leckerbissen in Frankfurt. Ist auch nie schön, in Frankfurt zu spielen, aus vielen Gründen nicht. Und deswegen glaube ich, dass das für alle, die im Stadion sind und sich das im Fernsehen angucken werden, das wird kein Fußballfest. Ich glaube, dass es ein Spiel wird, was von Frankfurt sehr physisch angegangen wird. Da bin ich gespannt darauf. Kann Bayer das mitgehen? Es werden dann auch wieder Spieler wie Andrich spielen, die da durchaus auch mal zwischengrätschen können, aber dann wird es auch schon schwer tatsächlich in dem Kader. Und dann gibt es eben, wie gesagt, so ein Lucas Alario. Es sind ja diese Geschichten, die dann nur der Fußball schreibt, dass plötzlich der Ex-Spieler seinen Ex-Verein, wo er sich ja auch sehr unwohl gefühlt hat, dann im letzten Jahr dann abschießt und in die Krise weiter reinballert. Ja. Oder, ja, es kommt genau andersrum. Und plötzlich hat Leverkusen einen Sahnetag. Also es ist super schwer vorherzusehen. Ich glaube, es wird, wie gesagt, ein Spiel, was sehr giftig wird, sehr gallig wird und wirklich kein schöner Kick. Wer die wenigsten Fehler macht, der kann gewinnen. Ich schätze aber eher, es wird ein relativ dröges 0-0 oder 1-1 unentschieden, woran man sich dann ungern zurückerinnern wird.
Also dein erster Tipp des Tages heute, vielleicht lieber Konferenz als Einzelspiel dann am Samstag um 15:30 bei Frankfurt gegen Leverkusen. Der zweiten Tipp hätten wir auch gern noch zum Tschüss sagen. Was glaubst du, wie geht's aus, das Spiel von Leverkusen am Wochenende?
0-0.
0-0, der Tipp von Kevin Scheuren, unter anderem von Starting Grid hier auf meinsportpodcast.de, der heute zu Gast war, um mit uns über Leverkusen, über die Saison bis jetzt, über den Trainerwechsel und eventuell sogar drohende Abstiegsgefahr für die Werkself zu sprechen. Vielen Dank, dass du da warst, Kevin.
Danke dir.
Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, machen eine ganz kurze Pause und hören uns dann noch einmal wieder, um die ganze Sache hier auch rund zu machen. Bis gleich.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Eben haben wir ausführlich über Leverkusen, über deren Saisonstart, über den Trainerwechsel und über das, was jetzt kommt oder kommen könnte, mit Kevin Scheuren gesprochen. Und jetzt wollen wir nochmal anschließen an diese englische Woche, damit wir überall so ein bisschen den Überblick bekommen, was die anderen vier Champions League Mannschaften in Deutschland so international gezeigt haben und was wir da vielleicht fürs Wochenende jeweils draus ziehen können. Das machen wir gemeinsam mit dem freien Sportjournalisten und Chefredakteur von Barca Welt, Alex Trujka. Hier ist er für euch. Ich kann aus persönlicher Erfahrung, auch aus unserem gemeinsamen Podcast Talk und Tipps sagen, er ist ein absoluter Experte für den internationalen Fußball und deswegen sehr gut geeignet, um mit uns dieses kleine Roundup hier durchzuführen. Hallo Alex.
Hallo Julius, servus, grüß dich.
Ja, warme Worte von mir.
Unglaublich warm, ja. Honig um den Mund wird mir da geschmiert, das ist ja sagenhaft.
Ja, ich möchte, dass wir hier eine schöne, kurze Zeit haben gemeinsam, um über die vier verbleibenden Vereine zu reden. Wie gesagt, wir haben einfach ausführlich über Leverkusen schon vor der Pause gesprochen, deswegen macht es hier wahrscheinlich Sinn, auf die anderen deutschen Vereine zu schauen in der Bundesliga, und der erste Verein, auf den wir da blicken wollen, du als Experte für den spanischen Fußball, da natürlich vielleicht auch nochmal mit einer anderen Einordnung, Dortmund gegen Sevilla, das Spiel, über das wir sprechen wollen. Dortmund 1-1, damit ja auch ein bisschen verpasst die Chance, schon den Einzug ins Achtelfinale klarzumachen, allerdings weiter gute Chancen in der Gruppe. Für mich wirkten sie schon ganz schön müde teils in dem Spiel, gerade in der Startphase, sich dann aber gegen verbessertes Sevilla gut zurückgekämpft und waren am Ende für mich sogar die bessere Mannschaft schon.
Ja, aber müde ist, glaube ich, wirklich ein Stichwort. Mir ist da besonders Bellingham aufgefallen, der ja sowieso alle 3 Tage durchspielt seit jetzt 2 Wochen. Das ist natürlich völlig normal, dass es da Verschleiß- und Ermüdungserscheinungen gibt. Und er ist ja so ein bisschen repräsentativ für die Mannschaft, glaube ich. Ist der Leader mit oder ohne Binde auf dem Platz. Und an ihm konnte man absehen, dass das einfach strapaziös war, auch gegen den FC Sevilla, der einfach stark verbessert war aufgrund des Trainerwechsels. Spielerisch war das natürlich, was Sevilla gemacht hat, immer noch ein bisschen übersichtlich. Vielleicht sogar bieder, aber zumindest war ein neuer Zug in der Mannschaft. Die Andalusier haben mehr an sich geglaubt und haben Dortmund auch einfach da das Leben schwer gemacht, weil sie auch unbedingt diesen Punkt brauchten, da ja Kopenhagen gleichzeitig einen überraschenden Punkt gegen Man City geholt hat. Also war ja der Punkt absolut notwendig aus Sevilla-Sicht. Und Dortmund hat ja den Sieg gar nicht unbedingt gebraucht. Für mich ein positives Ergebnis aus Dortmunder Sicht. Von daher will ich das gar nicht hier über die Maßen analysieren. Das ist ein okayes Resultat in der Champions League, du hast das Weiterkommen easy in der eigenen Hand mit dem, musst ja nicht mal gewinnen, um weiterzukommen, gegen eine Mannschaft, die es dir schwer gemacht hat in einem Spiel, in dem du müde warst, also abhaken und voller Fokus nach vorne. Denn am Sonntag gegen Union, ich glaube, dann wird es nicht minder schwierig. für den BVB.
Das ist natürlich der Punkt, der dann als nächstes ansteht. Es ist das Duell zwischen dem Tabellenersten Union Berlin, dem Tabellenvierten Borussia Dortmund. Ein bisschen verkehrte Vorzeichen sicherlich. Will Dortmund da zurückkommen und diesem Emporkömmling auch mal aufzeigen, wie die eigentlichen Kräfteverhältnisse in der Liga sind. Trotzdem haben wir schon über Müdigkeit gesprochen. Lass uns das hier in diesem Part dennoch kurz fassen. Was glaubst du denn? Wie geht das Spiel am Ende aus zwischen Union Berlin und Dortmund?
Boah, ich glaube, sehr, sehr schwer zu prognostizieren, weil Union zu Hause mit die unbequemste Mannschaft, vielleicht sogar die unbequemste Mannschaft der Bundesliga ist, die man so spielen kann. Die Bayern haben das ja auch am eigenen Leib gespürt. Sie kamen ja auch nicht über ein Remis an der Alten Försterei hinaus. Dortmund hat ja zwei der letzten drei Gastspiele verloren bei Union Berlin. Das waren schon so Blaupausen für die Unioner, glaube ich, wie man dem BVB Schmerzen zufügen kann. Ich glaube, bei einem Spiel war ja sogar Terzic an der Seitenlinie damals als, ne, als Interimslösung oder zumindest als Notlösung, der die Champions League erreichen soll. Da wurde, glaube ich, bei Union verloren. Also von daher ist der BVB gewarnt und Müdigkeit kannst du dir gegen Union halt nicht erlauben, denn du musst über die Schmerzgrenze hinausgehen, du musst den Schweinehund überwinden und alles raushauen, denn genau das macht eben Union bei jedem Heimspiel.
Die nächste Mannschaft, die wir hier beobachten wollen, ist RB Leipzig. Auch die haben in der Champions League gespielt. Auch die haben ein positives Ergebnis eingefahren. Einen Sieg gegen Celtic, beide Spiele gegen Celtic jetzt gewinnen können und damit 6 Punkte aus beiden Spielen unter Rose auch als Trainer in der Champions League. Stehen jetzt auf Tabellenplatz 2 in ihrer Gruppe. Heißt, haben in der eigenen Hand das Weiterkommen wieder nach einem Start, der ja eigentlich nicht so gut lief. Und fand ich auch eine ordentliche Leistung, die vielleicht auch gar nicht unbedingt so viel Kraft gekostet hat, wie die Dortmunder Leistung gezeigt. Wie hast du das erlebt?
Die Pflicht wurde erfüllt aus Leipziger Sicht. Das war ein Pflichtsieg. Natürlich ein super wichtiger Sieg, aber unterm Strich die beiden Spiele in dieser Gruppe gegen Celtic, die musst du eigentlich als Leipzig gewinnen. Das haben sie jetzt getan. Von daher die Pflicht erfüllt. Selbstvertrauen getankt vor dem Spiel. Am Wochenende, das auf dem Papier natürlich sich recht leicht liest. Du bist als Leipzig ganz klarer Favorit gegen die Hertha, aber die Hertha ist stark verbessert in der Bundesliga. Seit 5 Spielen ungeschlagen, 4 davon wurden Remis gespielt. Und ich glaube, man sieht, dass sie nicht mehr die Chaos-Truppe sind, die sie in den letzten ja, gut 2 Jahren waren, sondern dass Sandro Schwarz da sehr, sehr gute Arbeit macht, dass die Mannschaft ganz klar konsolidiert wurde und dass er gut mithalten kann mit den Gegnern mittlerweile, dass er auch unbequem zu bespielen wird. Und genau das ist ja immer das Problem für Mannschaften, die in Europa spielen, in der Champions League. Wenn dann der graue Bundesliga-Alltag kommt gegen eine Mannschaft, die ausgeruht ist, die unbequem zu bespielen ist, die das Leben schwer macht, da droht immer mal ein Stolperer. Aber unterm Strich ist Leipzig ja doch favorisiert. Und mit einem Nkunku in guter Form, wie er es ja aktuell ist, könnte es den knappen Sieg natürlich geben, weil sie die besseren Einzelspieler haben.
Knapper Sieg und dann am Ende nach Celtic-Pflichterfüllung auch Pflichterfüllung gegen Hertha BSC aus Leipziger Sicht. Wir springen einfach direkt munter weiter, gucken auf den Rekordmeister. Der musste am vergangenen Wochenende gegen Dortmund eine kleine Enttäuschung hinnehmen, konnte sich so ein bisschen den Frust von der Seele schießen, war wieder deutlich überlegen gegen Viktoria Pilsen, gewann am Ende 2-4 für souverän die Gruppe an in der Champions League. Also europäisch gibt es wenig zu meckern bei den Bayern, außer dass man 2 Gegentore am Ende kassiert hat und dass nach und nach jetzt auch bei den Bayern sich in diesem Rhythmus einige Personalprobleme ankündigen.
Genau, Schädelprellung bei Alphonso Davies, muss man gucken, ob er fit wird rechtzeitig. Ich habe da meine Bedenken, ob es nicht zu früh wäre, aber ich bin natürlich da auch kein Arzt. Manuel Neuer hat gefehlt in Pilsen. Hernandez fehlt ja sowieso verletzt. De Ligt war, glaube ich, angeschlagen, hat ein paar Probleme. Musiala hat Corona. Also da sind schon personelle Fragezeichen bei den Bayern hinter sehr, sehr wichtigen Personalien, absoluten Schlüsselspielern. Und dann gegen die so soliden, so starken Freiburger zu spielen, das ist schon ein undankbares Spiel. Also das wird, glaube ich, auch für die Bayern alles andere als ein Spaziergang. Man sollte ja nicht vergessen, Freiburg ist der Tabellenzweite. Also das ist absolutes Topspiel, Zweiter gegen Dritter. Den Fehler, die Freiburger zu unterschätzen, ich glaube, den macht mittlerweile keiner mehr in der Bundesliga.
Freiburg will es trotzdem eigentlich nie gelingen, gegen Bayern zu gewinnen in der Vergangenheit. Immer, auch wenn es knapp war am Ende, konnte Bayern da meistens das bessere Ende davontragen. Du wedelst schon mit dem Finger, ja?
Ja, weil ich wollte erwähnen, dass die Freiburger in München noch nicht gewinnen konnten, so gut sie immer mal wieder dagegen halten können. Und in Heimspielen kann man ja Bayern ab und zu ein Remis abtrotzen. Aber in München hat der SC Freiburg noch nie gewinnen können. Es wird vielleicht mal Zeit.
ein Bayern, was nicht ganz so dominant wirkt, ein Bayern mit Personalproblemen gegen ein super solides Freiburg. Jetzt brauchen wir mal von dir die konkrete Aussage. Wird das die Sensation? Wird das der erste Freiburger Sieg?
Nein, das glaube ich nicht. Das wäre zu viel des Guten. Die Bundesliga würde es natürlich enorm freuen, keine Frage. Aber ich glaube, so weit kann man nicht gehen. Aber ein Unentschieden würde ich jetzt nicht ausschließen wollen für mich persönlich. Denn solides, sehr, sehr gutes Freiburg, das immer für Tore gut ist. Die Bayern, die ja angeschlagen sind, die auch viele Strapazen haben, die vielleicht personelle Probleme haben. Also ich würde es nicht ausschließen wollen, dass der SC Freiburg da einen Punkt mitnimmt. Aber klar, die Bayern zu Hause in der Allianz Arena sind immer der klare Favorit.
Und es wäre nach 10 Spieltagen wäre es das 5. Unentschieden für die Bayern. Also ein Ergebnis, was sie ja durchaus schon ein paar Mal geliefert haben in der Liga. Wie gesagt, in der Champions League läuft es sehr gut für die Münchner. Das gilt nicht unbedingt für die letzte Mannschaft, die wir hier noch mit reinpacken wollen. Das gilt nicht unbedingt für Eintracht Frankfurt in der ersten Saison, in der ersten Vereinssaison in der Champions League liegt man in der Gruppe D auf Platz 4 von 4. Ist allerdings noch in Schlagreichweite zu allen Vereinen, denn selbst Tabellenführer Tottenham ist nur 3 Punkte entfernt. Also vorbei ist es noch nicht. Es wäre natürlich super gewesen, wenn man gegen Tottenham irgendwas hätte mitnehmen können. Konnte man am Ende nicht. Diesem Spiel letztes Wochenende gegen Bochum auch wirklich nicht überzeugend, sondern die größte Enttäuschung der Saison wahrscheinlich bis jetzt aus Frankfurter Sicht. Was machst du aus dem europäischen Auftritt der Eintracht und wie ist dein Gefühl vor dem Duell gegen Xabi Alonso und ein neues Leverkusen?
Also in Europa hat die Eintracht noch sehr, sehr gute Chancen weiterzukommen. Ich glaube, wenn du beide Spiele gewinnst, die ausstehen, und die Chancen darauf sind gut mit Marseille zu Hause und bei Sporting, dann bist du eine Runde weiter, glaube ich. Und zwar entweder, ich glaube sogar dann safe wäre es, glaube ich, sogar Platz 2, wenn ich mich nicht täusche, also Achtelfinale, oder zumindest in Europa wirst du weiterspielen, also in der Europa League. Also da ist noch alles im Lot, trotz jetzt Niederlage bei den Spurs, bei der man sich ja auch wieder sehr achtbar aus der Affäre gezogen hat. Ist natürlich dann bitter, dass du hinten raus die gelb-rote Karte kassierst. Und dass ja die Spurs da diese Angriffswucht mit Son, der einen tollen Tag erwischt hatte, und mit Kane natürlich hat, steht außer Frage. Also es ist ja keine Schande, da 2-3 zu verlieren. Man hat sich gut geschlagen. Und ich glaube, man muss den Schwung aus der Leistung, wenn auch weniger aus dem Ergebnis, aber aus der Leistung mitnehmen, gegen sehr angeschlagene Leverkusener, die ja wirklich taumelnd nach Frankfurt kommen. Denn die haben auch verloren in der Champions League, aber mit 0-3 zu Hause gegen Porto. Und da sieht es ja wesentlich schlechter aus, tabellarisch. Also, Leverkusen ist richtig angeschlagen und die Eintracht kann da der Werkself schön einen mitgeben.
Das aber natürlich mit dem neuen Trainer, der zumindest in der Liga siegreich war, mit Xabi Alonso. Also auch ein bisschen, wir haben eben, wie gesagt, lange über Leverkusen geredet, ein Spiel, das für beide Mannschaften die Möglichkeit bietet, wieder richtig gute Laune zu verbreiten oder in den richtigen Pfad zu finden, aber auch Risiko bietet. Ich bedanke mich bei Alex Trücker, dass er heute für diese ganz kleine, kurze Zusammenfassung bei uns war. Nochmal danke, Alex.
Sehr gerne.
Und sage natürlich auch Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer, die heute eingeschaltet haben. Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche zum nächsten Spieltag. Bleibt gesund und versucht, gute Menschen zu sein. Ciao.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.